Er hat 8,3 Millionen Follower auf TikTok. Tim ist einer von den 5 Elevator Boys. Er studierte an der Universität Mannheim BWL und ist gerade dabei, sein eigenes Startup zu gründen. Bleibt dran, denn es gibt noch eine Überraschung. Viel Spaß.
Take one.
Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg.
Dankeschön. Sehr schön. Vielleicht zum Anfang. Tim, magst du was trinken? Können wir dir irgendwas anbieten?
Ich habe schon einen herrlichen Oatmeal-Coffee bekommen und okay. Kein Wasser, also und sogar Salzstangen. Bestens vorbereitet.
Perfekt. Ja, ich habe als kleines Gadget hier den Krug ausgewählt. Ach ja. Weil der Fun-Fact ist tatsächlich, dass alle Parteien, die sich gerade hier in dem Gebäude, in dem Raum befinden, haben einen Frankfurt-Bezug, aber auch Berlin. Also, cool. Ich meine, du bist das ja auch von Frankfurt genau nach echt, Berlin, ja. Genau. Framen steht auch tatsächlich für Frankfurter Man, also es ist tatsächlich ja. Aus Frankfurt daher ja, auch. Ja, genau, deswegen ganz witzig. Vorab, cool. Kurze Frage, woran denkst du, wenn du an das Wort Colorful Careers denkst?
Colorful Careers?
Ja.
Hier steht es sogar auf einem Stream. also ich würde damit mehrere Dinge verbinden. A, Kreativität auf jeden Fall, weil das auch ein entscheidender Faktor bei mir in meinem Karrierewerdegang so ist oder auch irgendwie schon immer war, dass das total mein Bereich war, dass irgendwie Colorful Careers, dass man nicht immer einseitig und einfarbig sozusagen denken soll, sondern irgendwie think big, think outside the box, diese klassischen Sätze, aber die auch wirklich true einfach sind. Und naja, das ist, glaube ich, so das Main Sentiment hinter dem Satz.
Also du würdest dich selber auch damit gut identifizieren können?
Ja, schon. Ist ja nicht so der allerklassischste Werdegang oder irgendwie Berufsweg oder Karriereweg, für den ich mich jetzt so entschieden habe oder auch teilweise reingerutscht bin eben, aber auch eben durch harte Arbeit, sondern genau, es ist irgendwie so ein colorful,
schön. Colorful Berufsweg. Mega gut. Ja, du hast gerade eben schon angesprochen, das ist nicht so der klassische Weg. Ja. Hast dann trotzdem nach dem Abi, ich weiß, dann musst du mal erzählen, ab wann du dann gesagt hast, du gehst jetzt studieren, aber hast dich dann ja auch für die Mannheim entschieden.
Ja.
Also es spricht an sich ja auch dafür, dass du dich ein bisschen mit dem Thema auch auseinandergesetzt hast, welche Unis jetzt gut sind, gerade wenn du halt BWL studieren willst.
Ja.
Warum hast du dich für die Mannheim entschieden?
Wollt ihr die ganz ehrliche Story?
Bitte.
Die ganz ehrliche Story. habe ich auch noch nie erzählt. Also nochmal kurz dazu. Ich bin ganz normal aufgewachsen, hatte eine tolle Kindheit sonst wie. Habe mit 18 dann 2017 Abi gemacht. Bin dann ein Jahr auf Weltreise gegangen. Habe so Work and Travel mäßig gemacht mit meinem besten Freund. Das war eine mega Zeit, die mich auch sehr geprägt hat irgendwie. In meiner Einstellung und irgendwie so auch in meinem so Weitblick auf die Welt irgendwie. Es bringt einfach viel Erfahrung mit sich, wenn man so lange reisen geht. Und es war echt toll. Und dann wollte ich auf jeden Fall studieren. Ich wusste, ich wollte schon immer in die Wirtschaft, weil meine beiden Eltern haben auch beide BWL studiert. Deshalb liegt vielleicht so ein bisschen in der Familie. Aber ich wusste, okay, da kommen wir dann gleich zu. Ich habe überlegt, wo möchte ich studieren. Und dann gab es dieses Portal Hochschulstart, da habe ich mich überall beworben. Hatte auch echt coole Annahmen sozusagen. Also wurde viel, also so meines Wissensstands nach, es gibt so 4 Top-BWLer-Unis im öffentlichen Raum. Mannheim, LMU München, Köln und Münster.
Münster.
Das sind 4. Da hatte ich noch in der Goethe und in Hamburg sogar eine Zusage. Ich hatte echt freie Wahl.
Ja.
Und ich wollte damals unbedingt nach Köln. Ich hab immer noch coole Freunde in Köln, wollte da mit denen zusammenziehen. Die haben auch im gleichen Jahr dann angefangen zu studieren. Und ich wollte eigentlich nach Köln. Und dann war ich mit 6, mit ich glaube 8 Freunden im kleinen Partyurlaub so ungefähr. Und da haben wir natürlich alles andere gemacht, außer Tims Hochschulstartportal zu checken, bei dem es nämlich eine Priorisierungsfrist gab, von der ich nichts wusste oder nichts mitbekommen habe, keine Notification sonst wie. Auf jeden Fall aber meine Schuld natürlich. Diese Frist ist abgelaufen, bis zu der man ein oder mehrere Bewerbungen hätte priorisieren müssen. Habe ich nicht gemacht, es war das System gesagt, okay, du kriegst die bestgerankteste Annahme sozusagen. Und so bin ich immer eingelandet.
Das ist witzig, dass du das erwähnst, weil no joke, 1:1 gleiche Story bei mir.
Nein, echt?
No joke. Ich habe mich auch in Berlin und so an der TU, weil ich wollte erst Wirtschaftsinformatik machen und habe dann auch in Hamburg mich beworben, in Berlin und so. Und dann am Ende haben mich Berlin und Goethe angenommen. Ich habe aber auch mich nicht bei so vielen Unis beworben. Und dann habe ich noch so ein paar Tage gehabt und ich wusste auch nicht, wie du sagst, keine Notification, nichts.
Nee, nichts.
Ich habe da gearbeitet, hatte auch aber während der Arbeit nie drauf geschaut, nach so, ja, okay, gehe ich jetzt an die TU in Berlin. Berlin ist eigentlich geiler Vibe so und dann gucke ich mal drauf, ach so, ja gut, Entscheidung wurde abgenommen. Ich fahre jetzt nach Frankfurt.
Voll, genau das gleiche bei mir. Und damals wollte ich gar nicht unbedingt nach Mannheim, weil Mannheim ja so mit als das irgendwie Elitäres zählt oder so. Und eigentlich war Köln so meine Prio.
Ja.
Ja, und dann war ich erstmal ein bisschen geknickt, fast, da ich nach Mannheim muss. Aber tatsächlich, mein bester Freund, mit dem ich auf Weltreise war, ein Jahr vorher, hat dual in Mannheim angefangen zu studieren.
Perfekt.
Das war dann so, ey, was ein Zufall, Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Weil eigentlich war so, wir sind wirklich so durch die Welt geschwommen. Und dann, okay, ich gehe nach Köln, er geht nach Mannheim. So, und dann sehen wir uns halt immer mal. Und dann hat das Schicksal uns so zusammen nach Mannheim gebracht, sind da zusammengezogen und so. Also ich hatte echt eine Wahnsinnszeit in Mannheim. Ist auch vom, was man vielleicht nicht unbedingt direkt mitbekommt, ist echt auch super cool einfach. Es gibt da fachschaftsmäßig super viel, da gibt es auch viele Partys und irgendwie Events und Euromasters, wenn es jemand was sagt. Und super coole Sachen und ich habe tolle Freunde kennengelernt, hatte eine mega Zeit in Mannheim.
Hammer, da kommen wir direkt zu einem Thema, was ich dich auch mal fragen wollte. Du hast ja eine relativ außergewöhnliche Zeit, auch als Student bis vor kurzem noch, nicht typisch. Hattest du trotzdem die Möglichkeit, so dieses typische Studentenleben zu leben? Und wenn nicht, war das schlimm für dich oder war es völlig in Ordnung?
In meiner Situation, ab dem vierten Semester kam Corona und dann war alles online. Also das hat ja eh jeder Student eigentlich so miterleben gemusst quasi. Was jetzt aber nicht primär sehr, sehr schlimm war. Ich hatte wirklich die ersten vier Semester die klassische Studenten-Experience, für die ich auch für immer dankbar sein werde, die super toll war und echt mit Erfahrungen geprägt quasi. Und auch mit langen BIP-Nächten und so, also ganz klassisch einfach.
Geil.
Und dann tatsächlich, als dann Corona kam, kam dann auch TikTok so immer mehr in den Vordergrund oder ist als Plattform irgendwie gerised quasi. Und ja, dann habe ich da angefangen, drauf stattzufinden eben, weil, kleine Backstory dazu, ich hatte schon so ungefähr seit Beginn meines Studiums so ein kleines Overnight-Ding, so ungefähr 20.000 Follower auf Instagram. Und das heißt, da habe ich 2 Jahre lang so ein bisschen, bin ich in diese Welt so reingeschnuppert und fand es alles super cool und war auch immer voll aktiv, aber da ging quasi so nichts so richtig quasi. Mhm. Und dann kam TikTok, wo wieder organisches Wachstum möglich ist. Bedeutet, man kannte insbesondere nicht über Instagram, man macht irgendwie 500 Fotos und dann die eine kurze Pose lädt man irgendwie hoch, bearbeitet und sonst wie, sondern man kann einfach man selber sein und mit Humor und coolen Videos Leuten den Tag versüßen ungefähr. Plus, diese Videos können irgendwie exponentiell abgehen. Das war irgendwie so eine coole Kombo, die mich so fasziniert hat, dass ich da unbedingt Bock hatte, irgendwie reinzupushen und das zu exploren, weil irgendwie diese Social-Media-Affinität, insbesondere seit diesen 2 Jahren, irgendwie noch viel größer wurde. Und ja, da hatte ich da Bock drauf und dann kam TikTok in mein Leben. Und dann hat das auch ziemlich dann angezogen quasi. Und,
aber da noch als Hobby?
Da noch als Hobby, ja, sozusagen, ja.
Hattest du denn schon so Ideen, so, ich sag mal, Mannheim, ich meine, wir kriegen es ja bei der Goethe schon gut mit, da heißt es immer, ja, Banking, gehst du jetzt Richtung Banking oder gehst du Consulting?
Ganz genau.
Und ich erinnere mich, du hattest, glaube ich, mal, ich will jetzt wirklich nichts Falsches sagen, aber ich meine, du hattest mal in einem Vlog auf eurem YouTube-Channel Elevator Boys mal erwähnt gehabt, dass du kurzzeitig sogar überlegt hättest, du könntest dir vorstellen, ins Banking zu gehen.
Mhm.
Hast du auch schon Praktika und sowas mal da drin gemacht oder war das immer noch nur so vom Hörensagen?
Also mein Dad ist im Banking, deshalb habe ich das von ihm so viel mitbekommen, plus halt von meinen ganzen Uni-Kollegen, die unbedingt ins Banking oder Consulting wollten. Wie du gesagt hast, es gab eigentlich nichts anderes.
Ja.
Da war ich eigentlich schon immer so ein bisschen der eine, der so ein bisschen gegen den Strom oder also nicht so diese, ich möchte ins Banking oder Consulting Einstellung hatte, beziehungsweise ich wollte tatsächlich immer eher in die Startup-Welt rein oder so Marketing, irgendwas Kreatives, Cooles machen und habe es bei meinem Dad eben viel gesehen mit dem Banking. Ich habe kein klassisches Praktika im Banking oder Consulting gemacht, wäre bestimmt auch cool gewesen. Ich habe meine Praktika immer schon im kreativen Bereich gewählt. Ich habe einmal bei so einer Data-Driven Influencer-Marketing-Agentur gemacht. Was ein Fun-Fact, dort habe ich den Julian, der jetzt einer Teil der Elevator Boys immer gebucht tatsächlich. Ich kannte ihn auch schon so, aber dann kam mir da darüber auch ins Schreiben, weil ich ihn als Praktikant dort quasi gebucht habe für eine Kampagne.
Geil.
Das war so der erste richtige Kontakt, das ist echt lustig, 2020 war das. Oder 21 glaube ich. Und genau, dann, wo war ich jetzt? Genau, ich habe Julian gebucht, habe Praktikum in Influencer-Marketing und einmal in einer Event-Management-Agentur gemacht in München. Okay. Also nicht im klassischen Banking- oder Consulting-Bereich.
Okay, also die Begeisterung sozusagen für die Startup-Welt und Co. Wurde das auch zum Beispiel durch die Uni gepusht? Also ich meine, wir in der Goethe, wir haben jetzt ja den Founders Club, der versucht das ja ein bisschen zu pushen, dass wenn die Begeisterung irgendwie leicht da ist, dass man das dann halt auch ausprägen kann.
Ja.
Kam das durch die Uni, kam das durch die Praktika oder halt aber auch durch TikTok, weil du dann wahrscheinlich nebenbei auch angefangen hast, dir das aufzubauen, auch mit den Jungs zusammen, ne?
Das kam irgendwie immer so ein bisschen, das kam irgendwie eigentlich von selbst, wenn ich ehrlich bin. So, was ich so mitbekommen habe, einfach durch meine Erfahrungen und also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einfach Bock auf diese kreative Startup-Welt. So, das hat mich viel mehr gereizt als die klassische Consulting- oder Banking-Welt, die ich auch insbesondere über meinen Dad schon viel mitbekommen habe, irgendwie schon mein ganzes Leben lang. Und deshalb hat mich das irgendwie sehr gereizt. Plus dann natürlich dieser Selbstständigsein-Gedanke, der dann auch über das ganze Social-Media-Thema kam. Ich würde nicht sagen, dass die Uni dann einen großen Einfluss drauf hatte. Vielleicht hat es mir umso mehr bewiesen, dass ich nicht unbedingt in diesen Space rein will. Sondern damals in der Uni habe ich auch immer gesagt, ey, ich wäre auch eigentlich happy mit einem Surfboard und einer Surfschule oder so auf Bali so ungefähr. Also ich brauche eigentlich nicht so viel, um glücklich zu sein, würde ich behaupten. Natürlich, ja, das ist schwierig, das in der Nutshell zu fassen, aber ich wäre auch, bevor ich so einen ganz klassischen Weg ist, mit dem ich eventuell nicht zufrieden wäre, würde ich eher eine Surfschule auf Bali aufmachen.
Das ist eine geile Antwort. Freut mich. Genau, und dann kam es dazu, dass ihr euch als Gruppe, also damals hieß ihr noch nicht Elevator Boys, sondern ihr habt euch erstmal zusammengetan. Ich will jetzt gar nicht unbedingt auf die Story eingehen, wie ihr euch kennengelernt habt, weil ich glaube, da gibt es genug Content da draußen, wie man sich die Stories anhören kann. Kannst
auch in zwei Sätzen versuchen zusammenzufassen.
Oder so, gerne. Dann haben wir es einmal zusammengefasst.
Wenn du Lust hast. Also, weil während des Studios habe ich angefangen mit TikTok. Luis und ich kennen schon 10 Jahre. Und dann haben wir alle so angefangen individuell. Und über Jakob und Benne, die ja auch aus Frankfurt kommen, gab es so 1-2 gemeinsame Freunde über ein paar Ecken. Und dann haben wir uns irgendwie connected, wurden Freunde. Und dann dachten wir, hey, lass doch auch mal irgendwie Content zusammen machen. Weil damals hatten wir alle so 200.000, 300.000 Follower auf TikTok, was relativ gesehen quasi noch nicht so oder noch am Anfang war. Und dann sind wir so zusammen als Gruppe groß geworden und dann eben waren auf dem Parkhaus, dort hat es geregnet und dann sind wir zum Aufzug, haben dort ein Video gemacht, das ging dann voll ab, dachten wow, sind eine Woche drauf wieder zu einem Aufzug gefahren im Parkhaus und haben da wieder Videos gemacht, die wieder dann voll abgingen. Da meinten Leute in den Kommentaren, hey, sind wir die Jungs auf dem Aufzug, diese Elevator Boys. Ah, so wurden wir quasi organisch gebrandet und dann so 4 Monate nach diesem Zeitpunkt sind wir dann zusammengezogen und haben uns quasi offiziell als Elevator Boys gebrandet.
Okay, nice. Was mich interessiert ist, ihr habt euch zusammengetan und gesagt, wir machen jetzt zusammen Content. Das ist ja erstmal eine relativ vage Aussage. Ja,
total,
der Stecke, ne?
Total.
Und voll. Da würde mich interessieren, konntet ihr das in so einem Forecast predikten, dass ihr sagt, ey, kennt man ja oft, in Amerika geht voll der Trend ab. Ich meine, damals gab es Logan Paul und die ganze Reihe, die haben ja auch schon so eine Villa gehabt. Ich habe den Content damals auch mal geschaut. So. Ja, das Konzept hat ja irgendwie schon funktioniert. Mhm. Habt ihr euch richtig so Gedanken da gemacht oder habt ihr gesagt, so, ja, okay, wir leben mal einen Moment, probieren mal so ein paar Sachen aus und gucken, wie es ankommt? Oder habt ihr da schon so richtig so einen Forecast geplant?
Wir haben es eigentlich mehr einfach probiert, weil wir haben es alle individuell als coole Option gesehen und haben es ja auch in einem kleinen Rahmen quasi gesehen, dass es möglich ist, dort irgendwie mehr in dem Space zu machen und auf Social Media aktiver zu werden. Und also wir haben es nicht geforecastet, wir haben es einfach quasi, man kann sich so vorstellen, es war wie so ein Fluss, wo so kleine Goldklümpchen manchmal durchgeschwommen sind und man kann halt so oft an den Fluss gehen und sein Netz reinhalten, wie man möchte, so ungefähr. Wir haben halt so versucht, so viel wie es geht da rein zu pushen, um viel von diesem Social Media Train mitzunehmen. Und das hat dann, ja, halbwegs vielleicht geklappt, so ein bisschen.
Und ihr als Gruppe, ihr vertret ja schon so einen gewissen Vibe, den ihr mitbringt. Ich habe mich mal gefragt, wie ist das eigentlich, habt ihr so klassische Persona, die ihr verkörpert als Typ Mensch. Also ich würde mal sagen, ich meine, du bist ja so ein Surfer-Typ, weißt du, so, ich bin Tim, ich bin so der Casual-Surfer-Typ und dann, keine Ahnung, gibt's den Jakob, der halt ins Gym geht und so. Es erinnert mich immer so an so Zeiten, keine Ahnung, was waren früher so, One Direction gab's,
Backstreet Boys gab's.
Backstreet Boys, Big Time Rush, war Big Time Rush eigentlich ein Ding?
War's, ich hab's nie nicht mitbekommen.
Okay, okay. Also habt ihr dann euch so, ihr habt ihr gewisse Charakterzüge und Hobbys und so und habt ihr dann gesagt, so, ey, wir setzen uns jetzt zusammen und dann hat jeder so seine Rolle, also dann seine Rolle, die er spielt, based on who you are. Habt ihr sowas dann auch mal gemacht? Oder?
Eigentlich nicht, das kam eigentlich voll natürlich, wie halt jeder so seine Charakterzüge hat. Sehr zu fünft, ich bin der Älteste mit 24 Jahren aktuell und Benne, ich bin gerade geworden und Benne ist, wird jetzt 22 im Mai. Das heißt, von 22 bis 24 sind wir alt. Ich bin oft so mit Luis zusammen der Dad of the Group so ein bisschen.
Okay.
Und muss sagen, ja Jungs, jetzt lass mal das zusammen machen. Und wir müssen auch daran denken, wir müssen auch irgendwie das umsetzen oder so. Und bin vor allem auch der Streitschlichter. Eigentlich bin ich noch mehr der Streitschlichter. Luis ist so oft mal the Dad of the Group. Jakob ist so die kleine Rakete, die quasi in beide Richtungen schießen kann. Julian ist absolut unser Comedy-Man. Der ist echt der Lustigste von uns. Und Benne hat so ein bisschen was von allem. Also Tja, schwierig das so zu sagen.
Okay, cool.
Jetzt kurz fragen, ist eigentlich das Licht okay? So, weil das kommt so von hinten. Ich weiß nicht, ob ich aus...
Apropos Licht, Licht war im Fahrstuhl auch per Accident ziemlich nice.
War auch wichtig, weil ja, voll, genau. Das war auch so ein regnerischer Tag. Und dann war das Licht immer, da war so dieser Aufzug, der so aus dem Nichts so ein bisschen geleuchtet hat in der Ferne. Und dann sind wir da hingepilgert. Nein, aber ja, Licht ist echt entscheidend, das ist echt krass. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen, waren wir auf einer Filmpremiere und da war auch Chris Pine und Hugh Grant und so, mit denen haben wir auch ein Video im Aufzug gedreht.
Nice.
Und da ist Chris Pine in den Aufzug rein und meint, oh, this is really the most terrible lighting, guys. Und so meinen wir so, ah ja, wir können es nicht ändern, sorry. Und meinte, yeah, it's really the worst lighting. War aber sehr nett. Und da sieht man es quasi in so einem Hollywood-Star, die sagen auch direkt, ey, wie ist das Licht?
Krass.
Okay. Licht macht echt viel aus immer.
Wenn wir gerade schon mal dabei sind, kannst du vielleicht mal sagen, ihr habt viele echt abgefahrene Leute kennengelernt, auch in L.A. und so. Mhm. Was war vielleicht so dein Moment, wo du so gesagt hast, so dass du dann der Fanboy warst, der dann da, keine Ahnung. Da
gab es einige auf
jeden Fall. Ja, erzähl mal so deine Top 2, 3.
Okay, einer, der direkt einleuchtet, war, als wir das erste Mal in L.A. waren, das war so nach einem halben Jahr, nachdem wir offiziell Elevator Boys waren quasi, Anfang 2022, waren wir 2 Monate in L.A., und da waren wir über eine sehr gute Bekannte, die gut mit uns befreundet ist, eingeladen auf einer Kendall Jenner Family and Friends Party. Was ja schon mal voll wild klingt. Wow. Ja, und dann sind Jakob und ich hin, mit ihr zusammen eben. Und das war in so einem kleinen Mini-Bar-Nachtclub, eigentlich eine Bar mehr, wo so 80 Leute reinpassen. Das war wirklich klein.
Okay, das war wirklich klein.
Wirklich, also davor, es war noch während Corona-Zeit, muss man so einen kleinen Corona-Test draußen machen. Wir haben uns da in die Schlange gestellt. Waren schon irgendwie cool aussehende Leute. Auf einmal stellt sich der Kid Leroy mit seiner Freundin hinter uns. Wir waren einfach so, wow. Weil ich bin voll der Kid Leroy-Fan. Ich war voll cool. und dann Corona-Test gemacht, sind wir rein. Ich mache die Tür auf, guck hoch und lock einfach so Eis mit Kendall Jenner. Oder sie guckt so einfach auch so. Macht so, und dann dreht sich irgendwie so, wow. Und dann laufen wir so ein paar Schritte zur Bar. Dann neben Kendall Jenner steht Hailey Bieber. Da haben wir, okay, wow. Wir holen uns einen Drink, laufen quasi ein paar Meter so in die Tanz-Area rein, laufen an so einem kleinen Jaden Smith vorbei, der da mit einem Drink steht. Dann dachte ich, oh, ey, das kann doch nicht sein. Dann stellen wir uns da hin mit unserer, mit Marsha heißt sie. Und Marsha meint so, hey guys, look, Drake is here.
Wir so, what?
Wow, wirklich. Und dann Drake war voll im guten Mut, hat allen Hallo gesagt und war so voll happy drauf, kam auch zu Marsha und meint so, ah, oh, long time no see, hat die so umarmt, dreht sich zu mir und meint so, hey, what's up, man? Und haut mir so auf die Schulter. Ich war so, hi, voll Fanboy-Moment. Das war echt crazy. Und im Laufe des Abends haben wir draußen dann eine Stunde mit The Kid Leroy gequatscht tatsächlich, weil sein Flötenspieler uns, die Elevator Boys, den Namen kannte und meinte, hey, you guys are the Elevator Boys. Und das war irgendwie ein cooler Gesprächsöffner. Super netter Typ, ist auch noch ganz jung, 19, glaube ich.
Flötenspieler?
Ja, sein Flötenspieler. The Flute Guy, der auch für beispielsweise Future Mask Off die Flöte gespielt hat.
Und so. Alter, also, ey,
voll wild.
Okay, wow.
Der so ein kleiner, lustiger Dude, war echt cool. Und das war echt ein crazy Abend. Wir waren dann echt viel draußen quasi, auch mit The Kid Leroy. Dann sind wir wieder rein, da war Travis Scott da, den man zu der Zeit selten gesehen hat, nach dem ganzen Astroworld-Ding, was echt krank war. Und dann haben wir am nächsten Tag bei so Paparazzi-Fotos gesehen, dass angeblich Kanye, Offset, Young Thug und noch jemand da war.
Und wie
also absolut kranker Abend.
Und was habt ihr dann, also ihr steht dann da drin, seid überfordert und wisst nicht, was ihr machen sollt? Oder seid ihr dann auch so offen und sagt, okay, Chance, also...
Schon auch Chance auf jeden Fall. Also wir haben uns ein bisschen dieses Mindset und hatten durch so ein, zwei nicht ganz so kranke Situationen das schon so ein bisschen angetestet, dass dann da connecten und einfach du selbst sein, cool sein, echt immer perfekt ist, anstatt da irgendwie Fanboy zu sein und dann in so einer Situation, wo so quasi so ein privates Event, dann da irgendwie einen Drake nach einem Foto zu fragen oder so, das wäre eigentlich nur sinnlos quasi.
Okay.
Sondern lieber einfach einen coolen Abend haben, mit coolen Leuten ins Gespräch kommen, wie es dann mit The Kid Leroy passiert ist. Leider haben wir ihn in Berlin jetzt nicht getroffen, aber vielleicht, also ich bin mir sicher, würde sich an uns erinnern. Aber ja, es ist einfach versuchen, cool zu playen.
Ja, okay. Keep it cool.
Keep it cool.
Kannten die euch eigentlich ein paar?
Haben die
schon mal gesehen? Also ich meine, ganz ehrlich, meine For You-Page ist auch, also gut, mittlerweile, weil ich auch ein bisschen Research und so betrieben habe, natürlich komplett voll, aber generell seid ihr ja oft auf der For You-Page, so. Haben die das irgendwie mal erwähnt gehabt? Haben die das mal mitbekommen?
Wen meinst du? Die an dem Abend?
Genau, die an dem Abend.
Der Flötenspieler von The Kid LAROI. Sonst an dem Abend habe ich jetzt keinen Kommentar dazu gehört.
Nicht schlecht.
Aber ja, man tut, was man kann.
Okay. Und dann habt ihr, also genau ein bisschen zurück, bevor ihr dann Cabu gegründet habt. Mhm. Ihr saß dann da und habt, okay, wir müssen das Ganze professioneller aufbauen. Wie seid ihr vorgegangen und was ist Cabu? Vielleicht auch nochmal kurz
zum Vorwort. Auf jeden Fall. Also zum Background, als wir angefangen haben mit Elevator Boys, waren wir alle bei dem gleichen Social Media Management, was dort auch noch ziemlich neu war. Das war auch alles super in den Anfängen und hat alles gut funktioniert, aber irgendwann mit der Zeit kamen dann irgendwie so viele Projekte zusammen und da wir auch 5 individuelle Talents plus die Gruppe als Talent quasi, also eigentlich mäßig 6 Talents sind, wurde das so ein bisschen zu viel und wir hatten quasi unsere Ausrichtung nur auf Social Media und jetzt sind wir immer mehr dabei, uns zu öffnen, jetzt in die Businesswelt, jetzt Musik und Schauspiel und so, können wir gleich noch drüber reden, aber haben halt irgendwie viel vor, auch so in klassischen Medien, sonst wie, weshalb wir dann dachten, dass es an der Zeit ist, dass wir quasi uns ein eigenes Team quasi aufbauen, mit dem wir in diese ganzen Richtungen besser und strukturierter noch vordringen können quasi. Und dann haben wir uns eben over time dann dazu entschieden, eben ein eigenes Artist Management zu gründen, namens Cabu Artist Management. Was auch aus einem lustigen Insider heraus entstanden ist, der Name, wir haben ganz viel rumüberlegt, nennen wir es Elevator Boys GmbH oder sonst wie, aber dann ist Cabu steht kurz für Kaiserslautern Busgruppe.
Das klingt wie eine WhatsApp-Gruppe.
So heißt unsere WhatsApp-Gruppe anderthalb Jahren wirklich. Das ist aus dem Insider heraus entstanden. Irgendwie kam dann dieses Cabu, das ist einfach imprägnant und ein cooler Name und ein Name, den es irgendwie nicht so gibt. Als wenn wir uns jetzt irgendwie Media Group oder so oder also so einen klassischen Namen, weiß ich, sind wir mit dem Namen gegangen. Anyways, haben wir uns dann eben dazu entschieden, ein Artist Management zu gründen, mit dem Namen Cabu Artist Management GmbH und Co. KG, also eine, dass wir 5 als Gesellschafter sind, wir 5 Elevator Boys, und haben jetzt sind wir fast ein Jahr alt, Mitte April, haben jetzt echt ein tolles Team aufgebaut mit eben einem Creative Director, Geschäftsführer, eigenem Talent-Manager, PR und quasi haben so ein ganzes Team, mit dem wir quasi in alle Bereiche besser vorgehen können.
Das ist interessant. Also ihr nehmt euch aus der Geschäftsführungsposition raus und habt gesagt, das geben wir an jemanden, der damit schon Erfahrung gesammelt hat. Spannend, okay.
Voll. Also Claudia Freitags, unsere Geschäftsführerin, und die macht das echt, echt super. Und also diese ganzen klassischen Geschäftsführertätigkeiten sind ja auch also ein absoluter Fulltime-Job, den wir nicht so bedienen könnten, A, experience-wise, und B, da wir auch irgendwie Elevator-Boy sein müssen und irgendwie zu Events gehen müssen, Content drehen müssen und eben in dieser Social-Media-Rolle bleiben müssen und nicht administrative Geschäftsführeraufgaben und so übernehmen können. Deshalb, das ist super eigentlich so, wie es ist, dass wir die Gesellschafter sind und haben eben Geschäftsführer eingestellt und echt eine coole Struktur jetzt. Also haben jetzt auch ein Office seit einem Monat in Berlin, in Charlottenburg, und ja, sind glücklich, dass wir es damals gegründet haben.
Nice, das freut mich. Ich habe mal eine Frage, wie läuft das ab mit, also business-wise? Mhm. Also ihr seid 5 Jungs, ihr seid alle auf TikTok, habt aber unterschiedliche Anzahl an Followern, unterschiedliche Views. Man muss dazu auch sagen, dass so TikTok und Instagram kannst du ja nicht 100% predikten, wie viele Views du bekommst, wie viele Likes, wie oft das geteilt wird. Und das sind ja die Indikatoren, die dann halt die Performance halt ausmachen. Genau. Plus Werbeverträge kann ich mir vorstellen, es kommen Brands auf dich zu und sagen, Tim, wir wollen dich buchen. Es gibt welche, die sagen, ey, wir wollen mit Jakob oder mit Julian, wem auch immer. Wie geht ihr dann damit um? Wie landet das, wie wird das, ganz platt gesagt, wie wird das Geld aufgeteilt? Also geht das dann alles an Cabu und dann, keine Ahnung, zahlt ihr euch ein Gehalt aus, dann zahlt sich die Geschäftsführung ein Gehalt aus, die Mitarbeiter. Wie läuft das ab? Vielleicht kannst du da, also ich...
Auf jeden Fall.
Okay, gerne. Cool.
Kein Ding. Also wie es grundsätzlich läuft, ist das, wie du schon gesagt hast, dass Firmen quasi auch teilweise, hey, wir wollen die 2 oder wir haben total Interesse an Luis oder so, oder wir wollen die Gruppe als Ganzes. Wenn wir Gruppenjobs umsetzen, dann ist immer ganz fair gesplittet durch uns 5 und Einzeljobs quasi je nach Preisen. Das ist dann gibt es so Kennzahlen der Industrie wie TKP, 1000er Kontaktpreis und so Geschichten, und dann werden die Durchschnittsviews ausgerechnet und anhand dieser Views wird dann quasi der Preis ermittelt für eben eine Werbeleistung. Und da ist eigentlich ganz klassisch derjenige, der quasi mehr Jobs umsetzt, oder also das wird ganz clean jedem zugewiesen. Das ist nicht so, dass wir dann, wenn jetzt Ben einen Job umsetzt, dass ich dann davon irgendwie was bekomme oder so, sondern das ist jeder, deshalb kann man auch mal unterschiedlich verdienen quasi im Monat, wenn man quasi viele Jobs umsetzt oder wenig Jobs umsetzt, und genau, Gruppenjobs teilen wir mal ganz fair auf. und quasi unsere ganzen Fixkosten, wie ganze Mitarbeitergehälter, unsere Miete fürs Office, Materialkosten, sonst wie, werden quasi clean von uns fünf allen gleich viel eingeteilt. Ah, okay. Von der Kabu-Kasse sozusagen.
Okay, genau, got it. Ja. Darfst du sagen, wie viel du so im Schnitt mit so einem mit so einer Ad machst, wenn du jetzt, du machst jetzt einen Content auf TikTok für irgendeine große Brand?
Ist eigentlich ganz unterschiedlich quasi. Also das gibt es auch verschiedene Ranges und verschiedene Arten von Kundenzahlen, mehr oder weniger. Und es ist auch eigentlich so, dass wir auch nicht immer quasi, also wir sind nicht so krass jetzt darauf aus, unbedingt Geld zu verdienen, sondern wenn wir Brandings und Ads machen, dann wollen wir unbedingt coole Partner haben und Partner, hinter denen wir stehen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, mit die die Produkte auch selber benutzen, dass wir jetzt nicht, ich weiß nicht, irgendwie ein Deo benutzen, was wir jetzt gar nicht mögen oder so oder noch nie benutzt haben. Das sowas würden wir ablehnen quasi oder nicht machen. Von daher, das Range ganz unterschiedlich und das gibt Kunden, die unterschiedlich viel zahlen, aber so genaue Zahlen, das ist immer so ein bisschen schwierig.
Okay. Was würdest du sagen, ich weiß nicht, ob du Namen nennen darfst, aber was würdest du sagen, war so die coolste Kampagne, die du bis jetzt gemacht hast? Also vielleicht nicht unbedingt von der Brand her, aber so auch das ganze Setting, die Aufmachung und die Erfahrung, die Experience.
Also tricky. Eine sehr coole Kampagne, die wir als Elevator Boys umgesetzt haben, war unsere eigene Kampagne, die wir zusammen mit Hate Aid gemacht haben. Eine Organisation, die sich gegen Hass und Diskriminierung im Internet einsetzt, weil wir in unseren Anfangsphasen auch so ein bisschen damit mal so zu strugglen hatten. Jetzt aber eigentlich kaum, also eigentlich fast gar nicht mehr, Gott sei Dank. Aber wir erfahren, dass einfach im Netz und in der Community unheimlich viel Hass noch und Hass im Netz und irgendwie gehatet und einfach Hass im Netz stattfindet und wir uns mit unserer Reichweite quasi dafür stark machen wollen und über Reichweite verpflichtet auch immer. Und da haben wir eine Kampagne mit Hate Aid zusammen aufgesetzt, um gegen Hass im Internet vorzugehen.
Okay,
das war eigentlich stark. So unser Herzensprojekt so ein bisschen. Deshalb finde ich, ist das eigentlich die coolste Kampagne, als wäre es jetzt für einen bestimmten Beauty-Kunden oder einen bestimmten anderen Kunden. Das war so die coolste Kampagne, würde ich sagen.
Okay, entspannt. Ja, du hast gerade angesprochen, Hass im Netz selber erfahren. Ich weiß, die Frage kriegst du wahrscheinlich immer gestellt, ne? Aber wie bist du damit umgegangen und vielleicht jetzt auch based on your experience, was würdest du Leuten raten, die das erfahren, wie man am besten damit umgeht?
Ja, also dazu muss man sagen, in unseren Anfangszeiten quasi gab es dann immer mal so ein bisschen Gegenwind, was dann schon so teilweise in die Richtung Hass gegen uns lief, aber jetzt nicht so, dass wir sagen, ey, wir waren jetzt sehr starke Opfer von Hass im Netz, aber wir wissen und wir sehen aktiv, dass es dort draußen Opfer gibt, die Hass im Internet erfahren. Und für die wollen wir uns eben stark machen, weil wir in unserer Rolle das eben machen können. Und es gibt natürlich einige Schritte, die man gegen machen kann. Klar, das erste wäre, Social Media zu löschen, die Plattformen oder die Kommentare zu deaktivieren oder gewisse Begriffe kann man einschränken. Aber was auch viele nicht wissen, man kann schon bei ziemlich leichten Beleidigungen sozusagen schon rechtliche Schritte dagegen einleiten, eben insbesondere mit Hate Aids gemeinsam, dass man das auch strafrechtlich verfolgen kann quasi, wenn es jetzt auch zu Wiederholungsthemen kommt, dass man da echt gut rechtlich gegen vorgehen kann und dass man da draußen quasi nicht alleine ist. So.
Und wie gehst du selber damit um? Weil du kannst ja rechtlich vorgehen, du kannst das bei den Social Media, kannst du es blocken, ausblenden, aber du kannst ja in deinem Kopf nicht ausblenden. Also das sitzt ja tief. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob du solche Stories auch erlebt hast, aber ich kenne auch Leute, die in dem Bereich halt auch selber arbeiten und habe die früher schon kennenlernen dürfen und so, und die haben mir das auch erzählt, dass das häufig auch aus so eigenen Reihen kommt, also von Leuten, mit denen du halt in der Uni abhängst oder in der Schule damals noch, und dann kommen so Kommentare, ja, was macht der denn? Oder man muss sich so Sport anhören und so. Wie gehst du damit vielleicht im Kopf um? Also
da muss man sagen, ich habe das zum Glück nie so krass erleben müssen, aber es gibt einige, die da sehr krass, teilweise auch von den Jungs irgendwie, da Gegenwind aus den eigenen Reihen oder von Freunden so, die sich darüber lustig gemacht haben und so, was ja auch manchmal als Joke gemeint sein kann, aber oft halt dann irgendwie auch zu weit geht. Ist nicht leicht damit umzugehen. Natürlich habe ich auch immer mal so ein paar Kommentare bekommen oder so über den Rücken, über Freunde mitbekommen, die dann meinten, hey, der und der meinten da sowas mäßig hinter deinem Rücken. Ist dann natürlich nicht so schön, aber irgendwie darf man das nicht von seinen Träumen abhängig machen oder sich nicht selber von anderen Menschen abhängig machen in dem Sinne, sondern einfach quasi auf sein Ziel weiterhin zuarbeiten, egal was jemand quasi dagegen sagt, weil meistens kommt sowas eigentlich aus einer Neidposition oder irgendwie aus einer eigenen Unzufriedenheit heraus, dass man andere Leute irgendwie niedermacht für das, was sie gerade versuchen oder machen oder sich irgendwie versuchen, kreativ auszuleben. Deshalb ist dieses ganze Thema auch so schlimm. Wir wollen die Leute nämlich dazu motivieren, an ihren Träumen festzuhängen, an ihren sowohl karrieremäßigen Träumen als auch persönlichen Zielen irgendwie weiter zu arbeiten und nicht Fremdeinwirkungen darauf so krass einwirken lassen, dass man damit dann aufhört oder so. Mhm. Weil es gibt irgendwie nichts Schlimmeres, als wenn Menschen sich nicht trauen, sich auszuleben quasi oder sich auszuprobieren.
Ich glaube, das Reisen hat dir viel geholfen, oder? Bei solchen Sachen.
Voll, auf jeden Fall. Also das hat insbesondere auch den Horizont irgendwie so krass erweitert, wie es in anderen Kulturen zugeht, in was für schlechten Verhältnissen teilweise andere Menschen, also x Millionen von Menschen in der Welt leben müssen und dass die ganz andere Probleme haben als bei uns, wenn man, weiß nicht, die Waschmaschine nicht geht oder so. Mhm. Dass es eigentlich so ein Kikifax-Problem ist, so ungefähr. Und wir uns so glücklich schätzen können, in so einem krassen Sozialstaat zu leben, wo wir sicher sind, wo wir quasi sicher sein können, dass wenn wir krank werden, dass uns geholfen wird, dass wir eigentlich ein sicheres Einkommen haben oder eben auch eine soziale Auffangstruktur haben, dass wir eigentlich super dankbar sein müssen, dass wir in der Position sind, in der wir sind, grundlegend als Mensch.
Ja.
Und dann natürlich auch geht diese Dankbarkeit dann weiter, dass jetzt beispielsweise in meiner Position, dass wir diese ganzen tollen Dinge, die wir erleben dürfen, ich eigentlich mit meinen besten Freunden quasi so viel reisen, so viel tolle Menschen, inspirierende Menschen erleben darf und kennenlernen darf, dass man da einfach super dankbar für sein muss, weil das echt Wahnsinn ist.
Hast du so Momente, wo du so, ich kenne das von mir, ich meine, ich erlebe das jetzt nicht auf eurem Level, ne? Aber ich habe so Momente, wo ich wirklich mir denke, so krass, Alter,
ja, ne?
Dass man einfach mal sich so zurücksetzen und einfach mal so auf sich wirken zu lassen, gerade in Situationen, wo man vielleicht gestresst ist. Und dann lehne ich mich zurück und denke mir so, warum bin ich jetzt gerade gestresst? Ja. So, das war, wir kamen gerade aus der Schweiz, aus St. Gallen, wir hatten ein mega geiles Event. Ja, ich hatte 3 Podcast-Interviews und Forecasts, wo ich mit den Leuten aufnehmen wollte und musste und habe halt mich darauf vorbereitet. Bin dann irgendwie von Schweiz, Frankfurt, Berlin. Also es war schon wirklich stressig, plus noch um Uni kümmern und so. Aber...
Ach stimmt, du studierst noch.
Ne? Genau, ich studiere noch. Aber im gleichen Moment dachte ich mir auch wiederum, hey, wie geil ist das bitte? Ja. Ich bin jetzt hier in 3 verschiedenen Städten, ja. Ich spreche mit so vielen coolen Leuten in naher Zukunft. Das wird richtig Hammer. Und dann einfach sich mal so zurücklehnen. In welchen Momenten hast du sowas?
Eigentlich, du sagst es, in genau so Momenten, wenn wir irgendwie, wir haben in Venedig beispielsweise die AMFA-Gala moderiert, was eine Charity-Organisation ist. Und da haben wir wahnsinnig tolle und krasse Menschen auf dem Red Carpet interviewt und die gefragt, warum sie heute hier sind, was sie herbringt. Und dass wir dann im Nachhinein am Abend, da gab es eine Situation, da haben wir nämlich irgendwie nicht geschafft, eine bestimmte Sache zu shooten, die wir eigentlich an dem Tag shooten wollen, waren dann kurz auch Mist Mensch. Und dann dachten wir, ey, Jungs, warum denn jetzt Mist Mensch? Wir hatten so einen tollen Tag, durften hier die AMFA-Gala, die Welt, die größte AIDS Research Organization, den Red Carpet hosten. Und das wird der. Dass es doch eigentlich kein Problem ist. Und eigentlich genau in so Momenten, lustigerweise, haben wir als Gruppe so Momente meistens im Auto, wenn wir alle zusammen in einem Van sitzen und irgendwie meistens am Ende von diesem Event und denken so, ey Jungs, wo sind wir eigentlich schon wieder? Was war denn das jetzt eigentlich gerade schon irgendwie? So nachdem wir mit Brad Pitt im Aufzug standen oder sowas, ey, die Jungs, so vor einem Jahr, weiß nicht, haben wir uns bei mir im Kinderzimmer getroffen und irgendwie im nächstgelegenen Einkaufszentrum da und jetzt sagt Brad Pitt, hey, wait, one, you gotta get one shot with the Elevator Boys. So, das war, da habe ich ihn gefragt, hey, können wir vielleicht ein Foto zusammen machen? Und er meinte, ah ja, sure. Und dann ist das ganze Team eigentlich schon den Aufzug und wollte weg. Also es war vorbei da gerade. Und dann ist er vor alle gegangen, meinte, wait, gotta get one shot with the Elevator Boys, so quasi. Also hat für uns sich eingesetzt, dass er nochmal kurz alle aufhält und da wir ein Bild im Elevator machen können. Also mega cool. Und so Momente sind es da meistens, dass wir irgendwie sagen, ey, was ist denn hier eigentlich schon wieder los?
Ja, weil ich hab das immer, wenn ich im Zug sitze, überwiegend.
Im Zug, ja, genau.
Wenn du so rausguckst, kommt man so
runter.
Genau, ja. Richtig. Man kommt so runter, hat mal so eine Zeit, wo nichts passiert, wo du keine Außeneinwirkung hast, so, und dann schaut man sowas nicht so, ja doch, nee, man macht schon einiges richtig. Ich habe es anfangs schon erwähnt, diese Folge ist ein Osterspecial. Und das heißt, wir haben eine kleine Überraschung versteckt. Und zwar verlosen wir 2 Tickets für die GEC. Das heißt, ihr bekommt kostenlosen Zugang zur GEC. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns zu sagen, was war der Favorite Celebrity von Tim, als er in LA war. Das könnt ihr einfach als Kommentar da lassen bei Instagram oder LinkedIn auf dem Beitrag mit Tim Schecker. Folgt dem Podcast und kommentiert den Beitrag zu Tim bei LinkedIn oder Instagram, indem ihr zwei Freunde taggt. Also nochmal, Kommentar bei Instagram oder LinkedIn, einmal eure Freunde taggen und einmal uns erklären, wer der Lieblings-Celebrity von Tim war, als er in LA war. Und dem Podcast zu folgen und zu bewerten bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das Ganze hört. Die GEC ist die Goethe Entrepreneurship Conference. Dies ist ein Zusammentreffen von Studenten und Startups. Es gibt diverse Workshops, Keynote-Speeches, Fireside-Chats, so wie zum Beispiel jetzt auch mit dem Tim. Allerdings sind dort auch viele Startups in Präsenz vertreten, die dort eigene Stände haben. Am Ende gibt es noch eine große Party. Das Ganze findet am 3.6. statt. Wir laden generell alle herzlich ein, daran teilzunehmen und verlosen, wie gesagt, zwei freie Tickets für dieses Event. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Ja.
So, und jetzt bist du an einem Punkt, nochmal ein neuer Abschnitt in deinem Leben. Du willst gründen oder wirst gründen. So. Frage vorweg, hast du dir das einkalkuliert zeitlich? Weil, based on my experience, ich meine, wir sitzen gerade in dem Startup, wo ich lange gearbeitet habe. Ja. Gerade als Gründer, Early Stage, kannst du gut und gerne 80 plus Stunden pro Woche einrechnen, ob du willst oder nicht, das ist dann gar keine Frage mehr. So. Ja.
Wie? So richtig, das einkalkuliert habe ich dann, habe ich schon, denn wir haben eine sehr coole Struktur im Team. Also ich bin jetzt gerade dabei, quasi ein Early Stage Venture Capital aufzubauen mit zwei Co-Foundern zusammen, die, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, die absolute operative Power dahinter sind. Das heißt, die machen die krassen 80-Stunden-Wochen. Bei mir ist dann eher die Hälfte davon oder so. Weil ich muss natürlich noch in meiner Tätigkeit als Elevator Boy da sein und als Cabo-Gründer und so und muss da weitermachen. Diese ganzen Tätigkeiten bedingen aber auch etwas von dem neuen Venture logischerweise.
Ist schlüssig. Also,
ist schlüssig. Ja. Deshalb, ich bin da eher in der Communicator, Marketing und habe diesen Marketing-Angle und das Netzwerk dahinter und quasi überall, wo ich hingehe, gehe ich zu einem gewissen Teil dann quasi auch als Teil dieses neuen Ventures hin. Mhm. Das heißt, alles, was ich quasi so mache und erlebe, bringt auch Vorteile oder Opportunities für dieses neue Venture mit. Um das kurz runterzubrechen, wir haben jetzt die Gründung, ist eingetragen.
Ist eingetragen?
Nice. Wir sind based in Delaware, also in den USA, gegründet eine Inc. mit einer doppelstöckigen Holdingstruktur nach Deutschland. Das heißt, die operative GmbH ist in Deutschland und raisen gerade eine Finanzierungsrunde, sind in der Pre-Seed-Finanzierungsrunde, die wir zu 60% committed haben schon, mit auch echt coolen Business Angels. Wir haben uns dagegen entschieden, jetzt schon VCs mit reinzunehmen.
Ah, okay, keine VCs.
Wir haben mit ganz vielen VCs gesprochen, aber wir haben uns eher dafür entschieden, jetzt eine Angel-Runde zu machen, um wirklich gute Sparing-Partner mit an Bord zu haben.
Stark.
Und da haben wir auf verschiedensten Bereichen schon echt coole Angels und planen jetzt die nächsten Wochen irgendwann die Finanzierungsrunde quasi zu closen, ein eigenes Team aufzubauen, insbesondere von Developern und Engineers.
Wie immer
eigentlich, ne? liebäugeln gerade mit dem Y Combinator, mit dem Accelerator.
Stark.
Sind da so ein bisschen auf dem Weg dorthin, uns da eben zu bewerben. Erstmal muss man gucken, Daumen drücken. es ist eine super spannende Phase. Also ich meine gerade, also diese ganze Elevator-Boy-Dasein ist schon Wahnsinn und wir leben super viel. Aber jetzt nochmal in die Venture Capital und in die Startup-Szene zu kommen, ist schon auch nochmal was anderes. Und ich merke da durchaus, dass mein Elevator-Boy-Status oder meine Reichweite mir da schon sehr auf jeden Fall hilft, insbesondere im Netzwerk und im Angels oder VCs approachen, dass man da auch leichter Intros bekommt teilweise. Ich lerne super viel dazu. Wir pitchen unser ganzen Businessplan bestimmt dreimal am Tag zurzeit. Wir haben
so viele fragen, Calls. Wie oft habt ihr? Also darfst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber du könntest wahrscheinlich jetzt aus dem FF.
Ey, sowas von aus dem FF. Ich habe jeden Satz ready. So.
Folien schon vor Augen.
Im Schlaf, wirklich.
Crazy.
Ja, was aber auch voll Spaß macht. Und da merkt man auch, dass eben da nicht nur Reichweite alles ist, sondern dass wirklich der Businessplan komplett ausgeklügelt sein muss. Und da, um da mal aus Erfahrung zu sprechen, was ich jetzt so bisher mitgenommen habe von so einer Finanzierungsrunde oder Gründung, ist, dass quasi der Businessplan A und O ist und dass das Konzept jedes weitere Mal, wenn du es pitchst, immer neu kritisiert und angefordert wird und du das immer neu auf eine neue Art und Weise auch verteidigen musst und das dich sehr weiterbringt, um diesen Pitch quasi perfekt zu perfektionieren. Und ja, das macht es eine super spannende Phase, es macht total viel Spaß, diese ganze Social-Media-Welt eben jetzt mit in diese Business-Welt, dass meine alte Mannheim-Ader wieder aufpulsiert quasi, dass ich jetzt doch noch in diese oder noch mehr in diese Business-Richtung gehe. Das macht mir super viel Spaß.
Hammer. Und wer macht das mit dir, darfst du sagen? Ja, klar. Dein Team vielleicht einmal vorstellen?
Genau, das macht Kian und Jordi, Kian Seifert und Jordi Walder. Mit Kian war ich zusammen in der Uni und sind super gute Freunde geworden und wollten auch damals mal zusammenziehen. Ich war bei ihm zu Hause in der Heimat am Bodensee, als mein allererstes TikTok viral ging mit 1 Million Views oder so. Okay. Jetzt noch nicht crazy, aber schon gut. Mein allererstes, ich glaube, es war mein 6. Video oder so damals. Und er war quasi von der ganzen Entstehung mit dabei und er hat einen sehr krassen Web3-Background. Er ist sehr in dieser Szene aktiv, so sein Background, hat natürlich Uni Mannheim mit mir zusammen beendet, auch super stark. Und Kian hat Jordi im Auslandssemester auf Hawaii kennengelernt. Der hat einfach auf Hawaii ein Auslandssemester gemacht. Ich war in
Barcelona. Kenne ich auch einen, Christian. Grüße gehen raus.
Ja. Beneidig Christian.
Glaube ich.
Und Jordi war Ex-Tennisprofi, ich glaube Top 100 Deutschland. Echt wow, hat sich nebenbei dann das Coden beigebracht. Klar. Hat dann da Spaß, ja klar, warum nicht, ne?
Logisch.
Ja, verrückt. Hat dann Data Science dual studiert und hat bei einem Startup angefangen. Und dort dann jetzt gekündigt, um mit Kian und mir zusammen das Venture aufzubauen. Kian hatte jetzt gerade sein Master in Lissabon angefangen, aber um so ein Early-Stage-Venture-Capital-Venture aufzubauen, kannst du nicht noch den Master eigentlich nebenbei machen. Ich meine, du bist ein Beispiel dafür, Business und Studium zu kombinieren.
Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ja, also.
Glaube ich dir. Ich bin echt froh, dass ich meinen Bachelor, also ich habe echt 3 Kreuze gemacht, als der vorbei war quasi und ich mich dann fulltime auf Social Media und diese ganze Businesswelt drumherum fokussieren konnte, weil das war schon noch so ein leichter Pain, einfach das noch fertig zu machen, weil es war schon fast fertig und hat sich das noch ein bisschen gezogen am Ende. Der Julian von uns, der studiert, der macht 2 Studiengänge auf einmal und der hat jetzt fast nur noch die Bachelorarbeit vor sich. Der hat die ganzen letzten 2 Jahre immer parallel gelernt und alle Klausuren gemacht und da habe ich ihn angeguckt und echt mein altes Ich in ihm gesehen. Aber you got this, bro, das fällt auch durch. Von daher, ja, bin ich froh, als das vorbei war.
Glaube ich, ich freue mich so. Denn ich spüre auch langsam, der Abschnitt ist jetzt eigentlich overdue. Also vom Gefühl her. Ja, es war bei mir ganz genauso. Ja, echt? Ja, okay.
Es war so, ey, jetzt muss es doch eigentlich mal endlich vorbei sein, weil der Next Step schon bei dir jetzt, wie bei mir auch, schon passiert, so.
Genau.
Ongoing ist.
Genau so empfinde ich das. Ich würde jetzt gerne, Julia, wir haben ein paar Fragen aus der Community. Am besten mach mal so 3 Fragen. Also 3 bis 4, je nachdem, wie lange man darauf antwortet. Aber wir haben ein paar Fragen.
Ja, gerne.
Okay, dann starte ich jetzt mal mit einer sehr spannenden Frage. Wer ist denn dein ganz persönlicher Lieblings-Elevator-Boy?
Mein Lieblings-Elevator-Boy.
Beef on.
Das ist aber jetzt fies. Ich würde sagen, also ich kenne Luis eben schon 10 Jahre und wir sind schon seit 5 Jahren so beste Freunde. Ich habe einige beste Freunde aus verschiedenen Lebensphasen, aber Luis ist auf jeden Fall einer von denen.
Sorry, aber das gefällt mir, dass du sagst, aus verschiedenen Lebensphasen.
Ja, total. Es ist auch einfach so. Ich finde es auch schwierig. Dankeschön. Viele sagen ja, ich habe nur einen bester Freund und er kann es sein. Und ich sage immer, ich habe viele beste Freunde, weil ich würde nicht jemandem diesen Status so krass oder also so. Das ist schwer, finde ich, einfach zu sagen. Ich finde, man hat viele beste Freunde aus verschiedenen Lebensphasen. Ne?
Das merke ich mir ab jetzt, weil cool, ne? Mir ist immer gefehlt,
wie das ich das auch immer. Es hat mir auch jemand gesagt.
Sehr stark. Halt sehr, sehr stark.
Ja. Aber Luis ist auf jeden Fall einer von denen. Deshalb, ich würde sagen, dass ich die längste Bindung auf jeden Fall mit Luis habe. Ich bin auch sehr, sehr close mit Jakob. Insbesondere in unserer Anfangszeit. Er kam auch einen Monat mit nach Barcelona, als ich dort mein Auslandssemester nämlich hatte. Und Julian und Bennett haben sich jetzt zu so einem kleinen Duo auch entwickelt, weil die zusammen jetzt gerade Twitch anfangen. Aber jetzt die ganze letzte Woche habe ich nur mit Julian verbracht, weil wir irgendwie die einzigen waren, die überwiegend in Berlin waren. Aber auch mit Benne, weil er war der allererste, den ich von der Gruppe, mit dem ich zusammen TikToks gedreht habe, weil Luis hat erst später angefangen. Also jeder hat so unterschiedliche Touchpoints, uns echt schwer zu sagen. Wir wohnen ja wirklich auch zusammen seit anderthalb Jahren oder jetzt fast 2 zu 6 mit Jojo, unserem Kameramann. Der seit Day One dabei ist, also eigentlich sagen wir immer, wir sind 6. Und es ist echt so, wir sind eigentlich wie eine kleine Familie jetzt. Wir sind wie Brüder. Wenn wir uns mal irgendwie anzicken oder so, klar, kommt auch vor, ist eigentlich nur wegen den dümmsten Sachen. Ey, warum hast du mir nicht auch einen Smoothie mitgebracht? Und ja. Ich wollte, also irgendwie immer die dümmsten Sachen. Aber es ist echt, wir sind irgendwie wie Brüder. Deshalb, ich hab sie eigentlich alle gleich lieb, wenn man so sagen kann.
Sehr gut. Eine Frage war nicht, aber auch, mit wem von den vier anderen Jungs kriegst du dich so am öftersten in die Haare?
Da ich der Streitschlichter auf der Group bin, so ein bisschen, und ein bisschen so diese klebrige Masse, die alle zusammenhält, wenn es mal funkt. Eigentlich wird's schwierig. Es gibt immer, also mit Julian am allerwenigsten, würde ich sagen. Luis und Jakob sind die einzigen beiden, aber auch Bender eigentlich, die manchmal so minimal dickköpfig sein können. Aber so hat halt jeder irgendwie so seine Flaws. Ich auch. Deshalb, was ist schwer zu sagen. Wenn ich einen wählen müsste, wäre es vielleicht Jakob.
Okay.
Aber so auf so einer brüderlichen Ebene. Genau, wenn der die Rakete startet, dann wird's ernst.
Okay, eine andere Frage von Luise ist noch, wo war der verrückteste Ort, wo dich ein Fan erkannt hat?
Boah. In Australien am Strand, vollkommen. Der verrückteste Ort.
Vielleicht, wo man am wenigsten rechnet mit, oder?
Vielleicht, ja.
In der Sauna einmal.
Wow, das ist zu intim. Das ist zu intim, Bro.
Aber nee, ich hatte Handtuch, also alles gut. ich überlege gerade, wo noch. Also im Flugzeug oder am Airport kommt immer mal vor. Aber ja, es ist allgemein irgendwie verrückt zu sehen. Das war auch in unseren Anfangszeiten immer so. Am Anfang waren es irgendwie nur Zahlen auf dem Handy. Diese krassen Followerzahlen, die dann anfangs entstanden sind, während Corona noch. Und dann irgendwann mit der Zeit kam es so, dass die Leute uns erkannt haben, auch wirklich auf den Straßen. Und wir waren so, wow, diese ganzen Zahlen sind wirklich faktisch reale Menschen, die uns dabei zugucken und dann auch eben im Real Life erkennen. Das klingt voll obvious, aber es ist irgendwie so eine Erkenntnis, die dann mit der Zeit kam. Also es ist verrückt. Deshalb muss man auch immer aufpassen oder muss man sich immer bewusst sein, dass man auch in der Öffentlichkeit steht und jetzt nicht irgendwie einen Hampelmann nackig auf dem Potsdamer Platz macht oder so. aber ja, genau, deshalb, da sind wir immer mal bedacht.
Okay. Eine Frage noch?
Eine Frage noch. Hugo hat die Frage gestellt, wie oft gehst du denn zum Friseur?
Hugo. Gar nicht mal so oft. Eigentlich mehr so, wie wenn es mal passt. Also einmal im Monat vielleicht. Oder alle 6 Wochen. Jetzt gerade am Samstag übermorgen habe ich den Friseurtermin jetzt wieder. Sorry. Gerade wird es ein bisschen vogelnestig, aber ja.
Frage.
Ja.
In Berlin, darfst du sagen, zu welchem Friseur gehst du? Weil
ja, klar.
Ich suche einen Friseur in Berlin.
Ja, ich bin bei Danny K.
Danny K?
Danny, ja. Bei dem sind wir alle. Immer.
Sehr gut.
Guter Freund von uns inzwischen.
Du bist unbedingt zum Friseur. Geil.
Ja, der ist am Alex direkt.
Am App.
Ja.
Perfekt. Danny K. Entspannt. Okay. Danke an die Community.
Cool, ja, danke euch.
Kurze Frage jetzt zum Ende. Wir haben eine Challenge uns überlegt. Cool. Ich weiß nicht, ob du down bist, ja,
klar,
aber...
ich bin für alles down.
Die Challenge ist, die Frage, die ich mich mal gestellt habe, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Gruppe wie ihr nochmal jetzt starten können mit dem gleichen Erfolg? Das ist aber so, also angenommen, die nennen sich jetzt Escalator-Dudes oder was auch immer. Wie wahrscheinlich ist es, dass die das machen können? Und da wollte ich mal fragen, ob du Bock hast, jetzt so für die restlichen paar Minuten, die wir noch haben, mich zu einem Elevator-Boy zu machen und mir so eine Guideline gibst, was es braucht auf Fotos und Videos.
Ja, klar, können wir machen.
Entspannt, okay, wir können da vorne gerne am besten hingehen, dann probieren wir ein bisschen aus und ich weiß nicht, wie wir das dann irgendwie mitnehmen, nach außen zeigen können, wollen, wie auch immer, aber cool.
Ja, also zu deiner Frage, ich glaube, dass wir da schon so ein kleines goldenes Zeitfenster so ein bisschen getroffen haben. Ja. Weil Anfang in den 2020, 2021, während als TikTok noch so neu war, war es irgendwie noch leichter viral zu gehen und leichter dadurch auch Follower zu gainen als heutzutage. Damals gab es kaum Creator quasi auf der Plattform, aber ganz viele Watcher. Jetzt gibt es noch mehr Watcher und aber auch ganz viele Creator, was das Ganze so ein bisschen kompetitiv schwieriger macht. Ich glaube, man kann es dennoch durchaus noch schaffen. Es ist aber ein langer Weg und es hat bei uns natürlich auch voll lange gedauert und man sieht auch immer nur die Spitzen des Eisbergs.
Ja,
man sieht immer nur die viralen Videos, aber diese 10 zwischen, die wir währenddessen auch produziert, wo quasi Research betrieben wurde, wo wir dann Outfits dafür, also wir sind ja quasi wie so eine eigene Produktion immer von Styling bis Produktion bis Directing sozusagen, also es sind ja immer wie so Mini-Clips, so Mini-Filmchen, für die du Research betreiben musst, welche Sounds trennen gerade, welche Trends gibt es generell, was für ein Setting, wie sind die Lichtsituationen bei anderen und so. Also man braucht so, quasi so ein grundlegendes Verständnis und es kommt eigentlich nur durch Zeit auf den Plattformen verbringen und so Research quasi betreiben.
Okay.
Ja, aber ich glaube durchaus, dass also jeder, der da eine Affinität irgendwie hat und da Bock drauf hat, dass man da ist immer auch neu. Ich bin auch selbst immer wieder überrascht, wenn ich dann neue Creator sehe, die dann irgendwie super lustige Sketches machen oder so. Denke ich, wow, ey, wie ist der darauf gekommen? Einfach super cool. Deshalb, ich finde es immer cool, wenn Leute ihr Ding machen und es muss auch gar nicht auf Social Media sein. Auch generell, wenn es irgendwas Kreatives ist oder was auch wenn es nicht kreativ ist, auch wenn es was Simples ist. Aber solange jemand irgendwie sein Ding durchzieht und das cool nach außen trägt und irgendwie positiv davon spricht, dann ist es irgendwie immer schön zu sehen.
Geil, das sind schöne letzte Abschlussworte.
Okay.
Und in dem Sinne, Escalator Boys ist auf jeden Fall schon mal gesaved bei mir. Das wird jetzt meine
Game.
Tim, vielen, vielen Dank, dass du heute am Start warst, dass
Danke
du die Zeit genommen hast.
Danke euch für die Möglichkeit. Danke euch fürs Zuhören.
Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Alles klar.
Ab in den Aufzug raus.
Yeah. Haben wir leider nicht.
Cool, vielen Dank.
Ciao. So, und das war's mit der Folge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem Tim zu sprechen. Und wer jetzt noch ein bisschen dranbleibt, kann noch so ein kleines Behind-the-Scenes sehen, wie Tim, naja, zumindest versucht hat, aus mir einen Elevator-Boy zu machen. Ich glaube, ich habe mich nicht ganz so gut geschlagen. Schaut es euch gerne an, wenn ihr möchtet. Ansonsten ist die Folge jetzt vorbei. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Macht's gut. Ciao. Mich zu einem Elevator-Boy zu machen und mir so eine Guideline gibst, was es braucht auf Fotos und Videos.
Ja, klar, können wir machen. Stühle hier wieder setzen und.
Okay. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wie funktioniert das am besten?
Haben wir einen Sound? Wie willst du es drehen?
Ich habe gerade auch gefragt, was.
Also, ich würde sagen, wir packen einen Song drüber und dann gibt es so einen signifikanten Drop.
Ja.
Und genau. In dem Moment, oder?
Genau.
Ja, gut.
Soundtechnisch zu machen.
Ist ja egal, wie lange.
Ist egal, da kommt ein Song drüber.
Ich werde mal zeigen, wie du es ungefähr filmst.
Ja, ist klar, gerne. Falls du selbst hast, gerne. Ich habe nämlich selbst kein TikTok.
Willst du auch voll mit dieser Zoom-Action?
So? Ja, ja, mach mal volles Programm.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, das in Kamera zu filmen. Du musst nicht quasi drücken und so machen, sondern du müsstest einfach gedrückt halten, bist wie bei dieser Kamera. Und dann kannst du nämlich auch nach oben dingsen und so. Genau. Wir
können so tun, als wäre ein volles Gespräch.
Ja, genau.
Nur aus einer Perspektive filmen oder aus zwei?
Ja, ich nur aus einer.
Gebt euch ja nicht ein Signal, wenn ihr dann rüber guckt?
Ja, Jojo sagt meistens jetzt.
Achso, hinter der Kamera sagt dann einer jetzt.
Ja, dann wenn du willst, kann ich sag's einfach. So, okay. Ich mach es einfach
jetzt. Okay, jetzt.
Also ich sag einfach jetzt, du filmst quasi einfach. Du läufst so ganz langsam und, achso, nee, du machst ja eigentlich den Flick. Und darauf müssen wir jetzt sagen. Das heißt, ja. Ich sag einfach jetzt und dann so. Dann war das, sobald du jetzt halt gucken wir dann
nicht. Gibt es irgendeinen Blick, der gut zieht?
Einfach
so ein Charme, weil ich
das. War ich zu weit reingezoomt?
Nö, schlecht eigentlich. Sagst du 3, 2, 1, wenn du anfängst?
3, 2, 1,
1,
2,
3, 2, 1, los geht's.
Okay.
3, 2, 1. Ja, voll spannend, ja. Das ist super cool. So,
jetzt. Glaube ich.
Okay, ich
kann nicht mehr.
So. Wollen wir noch eins machen? Eins
auch. Ja, okay. Komm,
eins geht noch. Jetzt sind wir so.
Okay. Eins,
zwei, eins. Stell ich jetzt einfach eine Frage. Und dann kannst du ganz schauen.
Ja, schon. Jetzt. Also, würde ich schon sagen, ja.
Sehr gut.